der Klassikerklärer. Sinfonien, Konzerte und Opern verstehen. Ein Rondo-Podcast mit Dariusz Szymański.
Ja, diese Musik ist in sich ein bisschen unruhig, gedrängt. Keine großen melodischen Bögen, die ausschwingen, sondern wie ein nach innen sprechen. Und das merkt man auch in dieser Aufnahme von Heinz Holliger, einen tollen Oboisten, Dirigenten und Komponisten und auch ein unglaublich guter Schumann-Kenner. Ich finde seine Schumann-Aufnahmen allesamt allererste Sahne, würde ich die allen auf eine einsame Insel nehmen. Schumann hat diese vierte Sinfonie gewisserweise zweimal geschrieben. Das erste Mal direkt nach der ersten Sinfonie. Also eigentlich ist die vierte Sinfonie seine zweite Sinfonie. Da hatte sie komponiert, fertiggestellt und dann beiseite gelegt. Dann hatte die anderen Sinfonien komponiert und dann hatte die ehemals zweite Sinfonie, nämlich diese, wieder hervorgeholt und sie uminstrumentiert, sie viel schwerer instrumentiert, sie viel mehr so Richtung offizielle Sinfonie bearbeitet und sie dann als vierte Sinfonie herausgegeben. Und heute ist die große Frage, welche der beiden Fassungen man bevorzugt. Früher hat man generell immer die späte Fassung bevorzugt. Heute tendiert man häufig zu der frühen Fassung, zu der auch ich tendiere. Da heißt das Tempo Andante con moto. Und das bedeutet gehend, aber gedrängt gehend, also mit Bewegung gehend, also ein bisschen schnell gehend. Das ist kein sehr langsames Tempo. Und dann in der späten Fassung, da heißt es ziemlich langsam. Und das ist dann wieder sowas ein bisschen konservativer. Man ist es ja gewohnt, dass die langsame Einleitung ziemlich langsam sein sollen. Und da hält sich Schumann selbst daran. Aber ich finde, diese langsame Einleitung gewinnt, wenn man sie ein bisschen schneller spielt, so wie in dieser Aufnahme, die ich ja vor mir habe. So, das ist das eine. Das zweite an dieser langsamen Einleitung, was auch ein bisschen schwierig ist, und hier kriegen Sie schon mit an diese Kleinigkeiten, wie schwierig es ist, Schumann aufzuführen oder auch Schumann zu dirigieren, weil man sehr viele Entscheidungen treffen muss. Wenn wir uns diese Musik anhören, hören wir ganz gerne da ein Sechs-Achtel-Takt raus. Ich zähle das mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Plötzlich geht's nicht mehr auf, aber wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ja, Sie merkten, mittendrin habe ich gesagt, plötzlich geht's nicht mehr auf. Ich habe jetzt 6 Achtel gezählt, man hört es auch beim ersten Hören, 6 Achtel. Aber in der Partitur steht 3/4. Man muss es eigentlich anders zählen. Und wenn man es anders zählt, was ich gleich machen werde, bekommen Sie noch viel mehr von dieser inneren Unruhe mit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann merken Sie, da kommt diese innere Bewegung, innere Unruhe noch stärker zur Geltung. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal von mir hier Frauenliebe und Leben angehört haben, diesen Liederzyklus. Auch da halte ich mich relativ viel so an rhythmisch-metrischen Fragen fest. Das ist immer wichtig bei Schumann. Das sind so die musikalischen Kleinigkeiten, die schwierig sind, die aber erklären, warum man bei Schumanns Musik häufig das Gefühl hat, dass man auf einem Eis geht und man schnell mal ausrutschen kann oder dieses Eis kann leicht einbrechen. Man hat immer so ein leicht unheimliches Gefühl. Ich finde dieses Gefühl wieder, das möchte ich Ihnen auch mal anspielen, in einem Lied von Schubert.
Merken Sie, was ich meine mit innerer Gedrängtheit? Jetzt schauen wir uns doch mal den Anfang an melodisch. Das ist der Kern der ganzen Sinfonie. Die ganze Sinfonie ist auf diesen 6 Tönen aufgebaut. Und wenn man sich diese 6 Töne aber anschaut und dann auf den Kopf, merkt man, es sind halt nur 3 Töne. 3 Töne runter und dann auf den Kopf 3 Töne wieder rauf. Das heißt, die ganze Sinfonie ist auf 3 Tönen aufgebaut. Entweder auf oder auf oder meinetwegen auch in Dur oder egal. Aber es sind nur 3 Töne. Das ist das Kernmaterial der ganzen Sinfonie. Das werde ich Ihnen zeigen. Denn wir werden uns gleich den ganzen ersten Satz anhören. Aber zuvor möchte ich Ihnen ja das Grundmaterial vorstellen, die nicht ganz langsame Einleitung haben Sie jetzt oft genug gehört. Danach kommt der schnelle Teil und das ist nur monothematisch. Das ist typisch für Schumann. Bei Schumann gibt es ganz viel monothematischer Musik und das Hauptthema geht so. Noch einmal. Wenn ich jetzt dieses Hauptthema nochmal auf dem Klavier nachspiele, klingt es so. Da haben Sie sozusagen das Material der langsamen Einleitung im Hauptthema. Dieses Hauptthema beginnt in Moll und statt, dass wir ein zweites Thema haben, wendet sich dieses Hauptthema ins Dur. Ja, das ist schön Dur. Und gleich kommen wir zu diesem Pam-Pa-Bam. Aber Sie hören in den Nebenstimmen immer noch das Hauptthema. Ja, diese Vorliebe für Monothematik, die hat bei Schumann manchmal etwas Manisches. Wie so ein Gedanke, der im Kopf kreist, den man aber nicht los wird. Und damit hätten wir eigentlich die ganze Sinfonie. Ich könnte Ihnen jetzt den ganzen ersten Satz erklären, dann wäre das aber kein Satz von Schumann. Schumann war nämlich überhaupt nicht konventionell und vor allem nicht in dieser Sinfonie, wie überhaupt die Sinfonik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Spielplatz für Experimente ist. Es wird dort sehr viel experimentiert, auch in diesem Stück. Schumann hatte mal vor, das Stück nicht Sinfonie, sondern sinfonische Fantasie zu nennen. Daran sehen Sie schon an den Begrifflichkeiten, wie frei er gedacht hat. Später, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, da wird die Sinfonie eine staatstragende Form, konservativ, ein Denkmal. Aber nicht hier früher. Und deswegen gibt es, obwohl das ein monothematisches Stück ist, gibt es plötzlich in der Durchführung 2 neue Themen. Die kommen sozusagen herausgeschwommen aus der Musik, entstehen gewisserweise über eine Metamorphose. Und das erste Thema, das sozusagen neu in der Durchführung entsteht, das ist so ein ritterliches Thema. Und diese ritterlichen Themen sind für die frühe Romantik, vor allem in Deutschland, wichtig und typisch. Und das Hauptthema hören Sie natürlich auch die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Tan, tan, tan. Hier haben Sie unser Dreitonmotiv. Das ist genau diese Dreitonmotiv, allerdings in Dur. Ja, und direkt danach kommt eine neue Melodie, eine sehr schöne lyrische Melodie. Und die ist aber auch aus diesem Hauptthema, aus diesem daraus aufgebaut. Das finden Sie nämlich in der Mitte der Melodie. Und jetzt. ba 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 da 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 da. So ging das musikalisch im ersten Thema. Also alles ist wirklich aus diesen 6 Tönen, die eigentlich nur 3 Töne sind, gewonnen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und plötzliches Aufschrecken. Oh mein Gott. Oh nein. Was? Wieso? Wieso? Und nun kommen die Dämonen. Erstes Thema, das einzige Thema eigentlich. Exposition. Und sie hören immer dieses Motiv, ganz manisch. Immer dasselbe Motiv. Das einen nicht loslässt. Und jetzt geht's langsam ins Dur. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo ein zweites Thema käme. Aber es ist ja monothematisch. So, jetzt endet gleich die Exposition. Und sofort Durchführung, keine Wiederholung. In der späteren Fassung wird ich hier ein Wiederholungszeichen setzen. In der frühen nein, es geht direkt weiter. Und immer dasselbe Motiv. Man wird ganz verrückt von diesem Motiv. Das lässt einen nicht los. Unheimlich. Die Dämonen werden angelockt. So, jetzt kommt unser neues Thema, das Ritterthema. Dreitonmotiv. Tan, tan, tan. Das neue lyrische Thema. Jetzt. Ta da 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 da. Die Durchführung geht weiter. Musik. Nochmal Rita-Thema. Und jetzt das Burgfräulein, sage ich jetzt mal so. Und sie haben ständig dazu das Hauptthema in den Nebenstimmen. Reprise. Das ist ein bisschen neu und anders hier, die Reprise. Jetzt öffnet es sich ins Triumphale, ins Optimistische. Es gerät in ein Taumel. Ja, aus dem Burgfräulein-Motiv entnommen. Und jetzt triumphal. Genau an der Stelle haben Sie einen Geist in der Musik, den wir immer wieder im frühen 19. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hören können, den revolutionären Geist. Das war eine Zeit voller Revolutionen, die Musik hat darauf reagiert, das Ganze ist nach vorne strebend, optimistisch, es glaubt an eine Zukunft, an eine Zukunft, für die man jetzt sich in die Revolutionen stürzt. Auch das wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anders, da wird das alles melancholisch und eher pathetisch, ja, und sogar resignativ. Hier aber ist es sehr optimistisch. Es geht direkt in den zweiten Satz über. Und das ist eine Romanze wieder in diesem Mittelalterton. Das wird gespielt von der Oboe und dem Solocello. Das ergibt so einen, ja, wehmütigen Klang. Und ich glaube, es ist hier tatsächlich die Vorstellung, dass ein Ritter seine Dame eine Romanze singt. Das Ganze soll ein bisschen mittelalterlich klingen. Wie gesagt, die Romantiker wussten gar nicht, wie die Musik aus dem Mittelalter geklungen hat, auch aus dem deutschen Mittelalter. Sie konnten die Note nicht lesen, aber sie hatten sich das so vorgestellt. Ja, und das Interessante an dieser Melodie, an dieser kleinen Melodie, an dieser Romanze ist, dass sie so geht. Ja, und wenn wir uns die ersten sechs Töne angucken, haben wir Und als Antwort? Ne, statt? Haben wir hier? Drei Töne rauf, drei Töne runter. Alles ist auf diesen drei Tönen aufgebaut. Jetzt wird das ein bisschen rhythmisch verändert. Ja, und dann im Mittelteil klingen sie plötzlich mit, dass die nicht allzu langsame Einleitung aus dem ersten Satz wiederkehrt in Dur. Und das lässt einen an ein literarisches Stilmittel erinnern. Und zwar, es gibt in der Literatur die Idee einer Rahmenhandlung. Eine Handlung, die in einer anderen Handlung verborgen ist. Also zum Beispiel, Menschen sind auf einem Geburtstag, sie sitzen da und sie feiern miteinander. Das wird dann erzählt. Und plötzlich wird erzählt, wie einer der Geburtstagsgäste anfängt, eine Geschichte zu erzählen. Und dann hört man der Geschichte in der Geschichte zu. Und dann melden sich wieder die Geburtstagsgäste zu Wort und kommentieren die Geschichte. So ist das ein bisschen. Und hier haben wir das ähnlich. Die Tatsache, dass die langsame Einleitung von vorne wieder auftaucht, lässt das Ganze wirken wie eine Rahmengeschichte, die wieder auftaucht und die Situation kommentiert. Dieser Satz ist übrigens wahnsinnig kurz, an die 3 Minuten. Und da merken Sie, wie die experimentiert haben. Ne? Ein langsamer Satz in einer Sinfonie, die es nur 3 Minuten dauert, das werden Sie später nicht mehr haben. Aber hier haben Sie das, dieses Skizzenhafte, dieses schnell dahergeschriebene der Romantiker. Da wird nicht 17 Jahre dran gefeilt, wie bei Brahms. Und jetzt die Rahmenhandlung, also die langsame Einleitung, hier noch in Moll. Sie wird später in Dur kommen. Dann merken Sie, wie viel hier experimentiert wird, meine Damen und Herren, mit der Form. Für mich ist das so eine Rosenmelodie. Und jetzt kommt die langsame Einleitung in Dur mit einer begleitenden Solovioline. Wieder so eine Art Flüstern. Das ist übrigens wunderschön instrumentiert. Die spätere Fassung ist viel dicker instrumentiert, längst nicht so schön wie das hier alles. Schöne Nebenstimmen, Mittelstimmen, alles ganz wunderbar. wieder unsere kleine Rosenmelodie. Ja, und schon das Scherzo, auch das soll möglichst ohne Pause direkt nach dem langsamen Satz gespielt werden. Also hier haben die Leute keine Chance, irgendwo rein zu husten. Und husten dann leider in die Musik hinein, was ja noch schlimmer ist, als wenn sie in die Pausen husten. Ja, ein wildes Scherzo, das wird wahrscheinlich wieder so ein mittelalterliches Scherzo, so ein Ritterscherzo sein, so hat man sich das wahrscheinlich gedacht. Ja, und wenn sie die Melodie haben, schauen Sie mal. Wieder drei Töne nach oben, drei Töne nach unten. Ne? Unsere, ja, Formel, Sinfonieformel, die wir hier haben. Ritterrhythmen. Bam, pa-bam. Immer drei Tonmotive. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Immer diese drei Tonmotive. Ist wieder eine Variation der langsamen Einleitung von vorne in Dur. Sie haben wieder diese murmelnden Mittelstimmen. Meine Damen und Herren, dann kommt noch einmal das Menuett bzw. Scherzo. Dann geht dieses zweite Scherzo über in eine Überleitung, die ganz großartig ist, die sehr unheimlich ist, die plötzlich zu einer Naturmusik wird. Wir haben das ziemlich viel bei der ersten Sinfonie von Brahms drangenommen, das ich Ihnen gezeigt habe in der deutschen Sinfonik. Des späten 19. Jahrhunderts gibt es immer diesen Naturbezug, der ist wichtig, weil da es bei der Natur um den Kampf ums Dasein geht. Ja, und hier an diesen Stellen in der frühen Sinfonik merkt man, wie dieser Naturmoment geboren wird. Und das hat eine unglaubliche Frische. Also mir gefällt das bei den frühen Romantikern noch viel stärker, wenn ich ja ganz plötzlich diese Naturmoment auftaucht. Ja, und diese Überleitung, diese Naturüberleitung führt dann direkt zum letzten Satz. Und der letzte Satz ist aus dem Ritterthema aus dem ersten Satz gebaut. Musik Ach, ich liebe ja immer diese rauschenden Mittelstimmen, die Dämonen anlocken. Die Musik dünnt sich immer mehr aus. Das ist übrigens nach dem Vorbild der 5. Sinfonie von Beethoven. Da haben wir auch so einen Übergang zwischen vorletztem und letztem Satz. Aber hier ist es sehr dämonisch. Passen Sie auf. Übergang. Unheimlich schwarze Romantik. Das ist das Hauptthema aus dem ersten Satz. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Und jetzt, Dreitonmotiv. Dreitonmotiv. Gleichzeitig ist es eine Ritterburg, die Vision einer Burg, eine Vergangenheit. Jetzt geht es langsam in den letzten Satz, aber hier breche ich doch mal ab, weil das ist vielleicht ganz interessant, nochmal sich anzugucken, was hatten wir hier noch einmal? Also wir hatten hier plötzlich so eine Naturmusik, die überging in die Vision eines alten, mittelalterlichen, ich sag jetzt mal Schlosses oder eine Burg oder eine Kathedrale. Und das, meine Damen und Herren, ist typisch für die Art, wie Natur in der frühen Romantik gesehen wird. Wenn Sie in Europa Naturbilder haben, dann ist Natur immer diese Landschaft, die voll gesättigt ist von Geschichte. Das heißt, Sie sehen zum Beispiel eine Landschaft und der Kennerblick weiß, unter der Erde, wo jetzt Gras wächst, da haben Sie zum Beispiel viele Knochen von alten, früheren Kämpfern, die hier um die Freiheit gekämpft haben. Und deshalb wird hier die Naturmusik immer gleichzeitig mit der Vision einer glorreichen Vergangenheit verbunden, als Vorbild für die Zukunft. Ja, erstmal Natur und aus dieser nächtlichen Natur entsteht plötzlich die Vision einer Burg. Finale. Ja, dieses Finale hatten Sie direkt aus dem ersten Satz entnommen. Da war das Ritterthema und das klang so. Ja, hier haben Sie gehört, ich habe das direkt nebeneinander geschnitten. Das war noch aus dem ersten Satz und dann direkt aus dem letzten Satz. Hier ist alles mit allem verbunden. Über die drei Töne, meine Damen und Herren. Und ich habe Ihnen heute eine romantische Sinfonie erklärt, die experimentell, die unendlich spannend ist, die faszinierend ist. Und ach, ein toller Komponist Schumann. Meine Damen und Herren, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ach so, wir sind immer noch auf Ihre Spenden angewiesen. Bleiben das. Ich habe jetzt ein paar Mal das nicht gesagt. Und sofort merkt man das. Deswegen erinnere ich Sie, meine Damen und Herren, spenden Sie bitte fleißig weiter, damit das hier uns möglich ist. Ich danke Ihnen, Ihr Dariusz Szymański.
Der Klassikerklärer ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Ihr wollt die Musik des heutigen Podcasts noch einmal ganz und in Ruhe hören? Die Tracklinks dafür findet ihr in den Shownotes. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Idee und Moderation: Dariusz Szymański. Ausführende Produzentin: Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion: Robert Niemeyer. Kennt ihr schon den Podcast Notenköpfe? Dort erwarten euch spannende Interviews mit außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Welt der Klassik und des Jazz. Authentisch, inspirierend und voller faszinierender Geschichten. Hört rein und entdeckt die Köpfe hinter den Noten. Notenköpfe findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.